DW Menschen und Märkte.
Im Libanon gehen die Lichter aus. In Antwerpen wächst die Korruption. Und in Marokko atmen Cannabisbauern auf. Herzlich willkommen zu diesen Themen beim Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. Seit fast 2 Jahren steckt der Libanon in einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise. Die gewaltige Explosion im Hafengelände, die Beirut im vergangenen Sommer erschütterte, war nur das äußere Zeichen für viel tiefer liegende Probleme. Die Währung hat ihren Wert fast vollständig verloren, Treibstoff und Medikamente sind knapp und nachts können selbst in der Hauptstadt die Straßen nicht mehr beleuchtet werden. Korruption und Misswirtschaft sind so tief verwurzelt, dass das Land Gefahr läuft, zu einem Failed State zu werden, zu einem gescheiterten Staat. Aus Beirut berichtet Anna Almeling.
Salem Essaieh führt durch das Gebäude seiner Partei, oder besser dem, was davon übrig geblieben ist. Die Mauern stehen noch, auch die tragenden Säulen. Aber ein großer Teil des Bauwerks wurde bei der gigantischen Explosion im Hafen von Beirut zerstört. Wo früher Fensterscheiben waren, klaffen jetzt Löcher. Die Spuren der Explosion sind auch 10 Monate später noch sichtbar im Hauptquartier der Qatar-Partei. Salem Essaieh zieht eine düstere Bilanz. Wir beobachten gerade, wie sich der Libanon zu einem komplett gescheiterten Staat entwickelt. Das bedeutet, dass der Libanon nicht mehr in der Lage sein wird, sich selbst zu regieren. Wir implodieren. Schon vor der Explosion im Hafen von Beirut, die einen großen Teil der Stadt zerstörte, steckte der Libanon in einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise. Das libanesische Pfund hat seit 2019 mehr als 90% seines Wertes verloren. Die Preise für Fleisch, Obst und Gemüse steigen von Tag zu Tag. Strom, Treibstoff und Medikamente sind längst Mangelware. Nachts bleibt es selbst in der Hauptstadt dunkel, weil der Staat die Stromerzeuger nicht mehr bezahlen kann. Vor den Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Stundenlang warten Autofahrer darauf, wenigstens ein paar Liter Benzin zu ergattern. Vor einer geschlossenen Tankstelle hat ein Libanese sein Keyboard aufgebaut. Füllt mir den Tank ein wenig, singt er. Ich will zum Bäcker fahren, meine Kinder sind hungrig. Nicht immer geht es so kreativ und friedlich zu. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es immer wieder zu Handgreiflichkeiten und Schusswechseln vor den Tankstellen, weil die Nachfrage nach Treibstoff weitaus größer ist als das Angebot. In der Stadt Sidon, etwa 1 Stunde südlich von Beirut, schiebt Ladenbesitzer Khalil Achda einen kleinen Schein über den Tresen. Die ältere Frau, die vor seiner Kasse steht, hat kein Geld, um Mandeln, Nüsse oder getrocknete Aprikosen zu kaufen. Der Händler erkennt die Not der Frau, obwohl er selbst kaum noch etwas verdient. Ich kann mich noch gut an den Bürgerkrieg erinnern, der 1975 begann. Selbst damals hatten wir keine so großen wirtschaftlichen Probleme wie heute. Auch damals gab es Inflation, aber man konnte zur Bank gehen und Geld abheben. Es gab viel Bargeld. Jetzt gibt es keins mehr. Hier stimmt doch etwas nicht. Jemand scheint uns allen im Weg zu stehen. Tatsächlich blockieren sich die Parteien im libanesischen Parlament gegenseitig, weil sie fürchten, ihre Privilegien zu verlieren. Die politischen Spitzenposten werden unter den wichtigsten Religionsgruppen aufgeteilt. So soll der Präsident immer ein Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit sein. Das Problem? Die politische Elite schachert sich mit Hilfe dieses Systems gegenseitig die Posten zu und bereichert sich auf Kosten der Bevölkerung. Alles bleibt, wie es ist. Nur die Personen werden ausgewechselt. Wenn Hassan geht, kommt sein Bruder Hussein. Oder es kommen Ali, Mohammed, Omar oder Boutros, immer die gleichen. Wenn einer geht, holt er seinen Bruder oder seinen Cousin. Auf die libanesische Regierung, die nur noch geschäftsführend im Amt ist, vertraut kaum noch einer. Und Länder wie Frankreich, die helfen könnten, wollen kein Geld überweisen, solange es keine Garantien für Reformen gibt. Viele Libanesen hoffen auf einen Neuanfang, auf die junge Generation, die sich um das Land sorgt und nicht nur um ihre eigenen Interessen. Doch die politische Elite sitzt fest im Sattel. Minabib Berri. der Vorsitzende der schiitischen Amal-Bewegung. Seit fast 3 Jahrzehnten ist er Parlamentspräsident. Wenn es nach seinem Berater Ali Hamdan geht, kann das künftig auch so bleiben. Entscheidend ist jetzt, dass der Vorsitzende der Amal-Bewegung, Parlamentspräsident Navid Berri, eine Initiative anführt, um ein neues Kabinett zu bilden. Jeder weiß, dass das jetzt notwendig ist. Leider haben wir noch kein endgültiges Ergebnis erreicht, also noch kein Kabinett gebildet. Aber wir sind schon ein paar Schritte vorangekommen. Wir müssen uns beeilen. Aber solche Anstrengungen dürfen auch nicht überstürzt werden.
Keinen Grund zur Eile sieht dieser Berater des libanesischen Parlamentspräsidenten, trotz all der Missstände, von denen uns Anne Almeling berichtet hat. Wer jetzt glaubt, all das könne nur in fernen, ohnehin instabilen Ländern passieren, der sollte jetzt gut zuhören, was unser Reporter aus dem belgischen Antwerpen berichtet. Auch dort, also mitten in Europa, gibt es Anzeichen, wie sich die Korruption durch staatliche Institutionen frisst und das Vertrauen der Bürger zerstört. Das Geld, um das es hier geht, kommt aus dem Drogenschmuggel. Antwerpen, mit dem zweitgrößten Hafen Europas, hat sich innerhalb von kurzer Zeit zu einem internationalen Kokain-Hotspot entwickelt. Benedikt Strunz berichtet.
Die Corona-Krise konnte dem öffentlichen Leben in der Altstadt von Antwerpen offenbar nichts anhaben. An diesem Nachmittag strömen Menschenmengen vom Bahnhof aus in die Einkaufsstraßen und genießen dabei ein Eis oder eine frische Waffel. Keine Frage, Antwerpen ist eine wunderbare Stadt mit viel Lebensqualität, sagt Bart de Wever, der Bürgermeister von Antwerpen. Es gebe da aber noch das andere, das hässliche Gesicht der Stadt.
Wenn ich mit dem Auto in die Stadt fahre und komme durch bestimmte Gegenden, dann sehe ich, wo das Geld gewaschen wird. Ich sehe die Kriminalität. Ich sehe, wie schlechte Menschen die Guten verdrängen und wie Kriminelle junge Leute anwerben, die ihr ganzes Leben ruinieren. Das vergiftet eine ganze Gesellschaft.
Antwerpen mit seinem riesigen Hafen hat sich in den vergangenen 5 Jahren zum europäischen Hotspot in Sachen Kokainschmuggel entwickelt. Jahr für Jahr wird mehr Kokain über Antwerpen geschmuggelt. Im vergangenen Jahr konnten Ermittler hier 62 Tonnen der Droge beschlagnahmen, mehr als irgendwo sonst in Europa. Die Sicherheitsbehörden schätzen allerdings, dass sie nur einen Bruchteil der Drogen wirklich finden. Der Rest fließt auf den europäischen Großmarkt und wird dort für Milliardensummen verkauft. Geld, das direkt in die Taschen der organisierten Kriminalität fließt und das in Antwerpen viel Schaden anrichtet.
Don't trust anybody.
Du darfst wirklich niemandem vertrauen. Es ist einfach viel zu viel Geld im Spiel. Die organisierte Kriminalität braucht ihre Leute in der ganz normalen Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Justiz, in der Polizei. In den vergangenen Jahren wurden Beamte in meiner Polizei verhaftet, in der Justiz, in der Verwaltung, die alle von Kriminellen bezahlt wurden.
Ermittlungsergebnisse zeigen, dass Hafenarbeiter von kriminellen Banden mit bis zu 50.000 Euro geschmiert werden, wenn sie dabei helfen, Kokainlieferungen aus dem Hafen zu schaffen. Die wachsende Korruption sei dabei aber nur ein Problem, sagt die Wever. So würden sich die Milliardengewinne aus dem Kokainhandel ihren Weg in den Immobiliensektor suchen und damit die Wohnungspreise in Antwerpen hochtreiben. Zudem bekämpfen sich verfeindete Drogenbanden, berichtet die Wever. Im vergangenen Jahr verübten verfeindete Gruppen immer wieder Attentate auf die Restaurants der Gegenseite, teilweise sogar mit Handgranaten und Maschinenpistolen. Gewalt ist ein Thema, das de Wever auch ganz persönlich kennt. Der Politiker, der der nationalistischen Partei Neue Flämische Allianz angehört, hatte vor einigen Jahren einen Kampf gegen die Drogen ausgerufen. Mehr Polizei auf der Straße, mehr Sicherheit im Hafen waren Eckpunkte dieses Programms.
That's also very delicate to talk about. This is all very classified information.
Ein Programm, über das die mächtigen Drogenbanden offenbar wenig begeistert sind.
I've been informed that my life is in danger.
Ich wurde darüber informiert, dass mein Leben in Gefahr ist und dass kriminelle Gruppen beschlossen haben, dass der Krieg gegen die Drogen, den ich vor einigen Jahren in Antwerpen gestartet habe, beantwortet werden müsste. Das sind Leute, die Gewalt als ganz normales Mittel einsetzen. Für mich ist das dramatisch. Ich lebe jetzt unter Polizeischutz.
For me personally it's quite dramatic because I live now under permanent security.
Mittlerweile hat Europa Schätzungen zufolge die USA als Hauptexportmarkt für Kokain aus Lateinamerika abgelöst. Die hohen Gewinne, die Kriminelle aus dem Verkauf hierzulande einnehmen, seien dabei längst nicht nur in den vor allem betroffenen Hafenstädten wie Antwerpen, Rotterdam, Barcelona und Hamburg ein Problem, sagt der Strafrechtswissenschaftler Arndt Sinn.
Die organisierte Kriminalität kann den Demokratisierungsprozess beschädigen. Sie gefährdet auch schon gefestigte Demokratien. Das liegt daran, dass illegal verdientes Geld durch die Geldwäsche wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf hineingepumpt wird und damit das Kräftespiel in einer funktionierenden Demokratie dann etwas aus den Fugen gerät.
Wie also sollen Politik und Strafverfolgungsbehörden auf das wachsende Problem reagieren? In Deutschland, wo ebenfalls immer neue Rekordmengen an Kokain beschlagnahmt werden, sei man eigentlich gut aufgestellt, was die strafrechtlichen Möglichkeiten der Fahnder angeht, sagt Sinn. Allerdings müsse es künftig viel mehr darum gehen, die Hintermänner der großen Drogendeals zu fassen.
Wenn Sie die Struktur angreifen wollen, wenn Sie also die Personen, die das organisieren, angreifen wollen, dann brauchen Sie mehr Zeit und Sie brauchen politisch mehr Akzeptanz, dass eben auch mal nichts rauskommt.
Vor allem bräuchten Polizei und Zoll für solche aufwendigen Strukturermittlungen aber deutlich mehr Personal in den entsprechenden Ermittlungsgruppen.
Aus Antwerpen war das Benedikt Strunz. Vom Kokain jetzt zum wesentlich sanfteren Cannabis. Dieser Stoff wird zunehmend legalisiert, etwa in vielen Bundesstaaten der USA oder in Kanada. Europa ist hier noch nicht so weit. In einigen Ländern ist der Konsum zwar straffrei, richtig legal aber ist Cannabis allenfalls für den medizinischen Gebrauch. Das nordafrikanische Marokko gehört zu den weltweit größten Cannabisproduzenten. Seit Jahrhunderten wird die Pflanze hier angebaut. Legal war das seit der Unabhängigkeit im Jahr 1956 nicht. Aber das hat sich jetzt geändert. Ende Mai hat das Parlament beschlossen, den Anbau zu legalisieren. Die zahlreichen Cannabisbauern hoffen jetzt, dass sich ihre prekäre wirtschaftliche Lage endlich verbessert. Dunja Sadaki berichtet.
Mohammed Lmrabet läuft in seinem langen braunen Gewand den Hang entlang. Nur wenige Schritte den Abhang hinunter, da sind sie schon zu sehen. Kleine, grüne, zarte Pflanzen, wohin das Auge reicht. Cannabis.
Das sind Hanfpflanzen oder das traditionelle Kifbeldi. Jetzt ist aber nicht die Zeit für die Ernte. Erst im August.
Frühsommer in Isegin, einer 1600 Einwohner Kleinstadt in der Region Al-Hosima, im Norden Marokkos. Die Region ist für den bislang illegalen Cannabisanbau bekannt. Seit Jahrhunderten schon leben die Menschen hier von Hanfpflanzen. Überleben, so nennt es Cannabisbauer Mohammed Lmrabet.
Es sind die Mafias, die Geld verdienen, aber der Bauer hat nur harte Arbeit. Er lebt im Elend.
Das sollte sich eigentlich nun ändern. Marokko hat den Cannabisanbau legalisiert, für den medizinischen und kosmetischen Gebrauch. Die neue Gesetzeslage habe in Isegin erst einmal für Erleichterung gesorgt.
Vorher haben wir im Untergrund gearbeitet. Jetzt gehen wir erhobenen Hauptes an die Öffentlichkeit. Dass diese Landwirtschaft verboten war, darunter haben die Menschen gelitten. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit den Nachbarn hattest, konnten sie eine Falschanzeige gegen dich machen und auf einmal standest du wegen Cannabis vor Gericht. So haben die Menschen immer nur wie auf Bewährung gelebt und es war an ihnen, ihre Unschuld zu beweisen.
Wer durch die Kleinstadt Isegin fährt, dem kann der Ort schon einmal düster vorkommen. Dicker Nebel zieht durch die Stadt, die Straßen sind kaputt und löchrig, es ist schlammig. Viele, vor allem junge Männer, lungern auf der Straße herum. Ein paar Anrufe und wir können uns mit Youssef und Mohammed treffen. Das Einzige, was es hier an Arbeit gebe, sei das Cannabis, erzählt Mohammed. Ihm und Youssef macht das Hoffnung. Sie fordern, dass nur die historischen Cannabis-Anbaugebiete produzieren dürfen.
Wenn die Legalisierung auf nationaler Ebene verallgemeinert wird, wird es Probleme geben. Unsere Region wird sterben. Sie ist derzeit tot.
Und nur beim Cannabis könne es nicht bleiben, sagt Youssef. Infrastrukturprojekte müssten her für Bildung, Arbeit, Straßen, Krankenhäuser. Dabei hat Marokko viel vor mit dem Anbau von Cannabis. Das Land verspreche sich davon jährlich enorme Summen für die Staatskassen, sagt Abdullah Nuru. Er gehört zu einer Initiative, die Familien und deren Nachkommen repräsentiert, die seit Generationen von Cannabis leben.
Der Staat hat sich immer den sozialen Frieden mit Cannabis in der Region gekauft. Und es ist nicht nur der marokkanische Staat, der dadurch profitiert hat, auch die europäischen Staaten. Die Cannabiswirtschaft hat in den 80er, 90er bis zu den 2000er Jahren vielen Menschen auf den Cannabisfeldern Arbeit verschafft. Wären die Menschen nicht so für die Saisonarbeit beschäftigt gewesen, hätten Abertausende mehr an Migration nach Europa gedacht.
Abdel Nourou und viele Cannabisbauern hoffen nun, dass der Staat seine Cannabisindustrie in der Riffregion ansiedeln und damit das ganze Gebiet aus der Armut holen wird.
Mit Cannabis aus der Armut, das ist zumindest die Hoffnung vieler Bauern in Marokko. Mit diesem Bericht von Dunja Sadaki sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Wir wünschen ein schönes Wochenende und würden uns freuen, wenn Sie am Montag wieder dabei sind bei Menschen und Märkte.
Das war ein Podcast der DW.